Ich würde euch gerne zu Beginn eine kleine Geschichte erzählen von einem Mädchen mit Namen Hattie, die um 1900 oder kurz vor 1900 in Philadelphia in den USA gelebt hat. Ich habe die Geschichte ein bisschen nachrecherchiert, da gibt es zwar unterschiedliche Versionen und in kleinen Punkten unterscheidet die sich, aber vom Kern, das was ich euch erzähle, ist das, was auch als gesichert denn da ist, aber ich schiebe das mal vorweg. Ja, nachher kennt jemand die Geschichte und sagt, an der kleinen Stelle war es aber anders. Es gibt da so zwei Versionen, das schiebe ich einfach mal vorweg, aber so vom Grund, das was da drin steckt, stimmt diese Geschichte, ist die tatsächlich so überliefert, nachlesbar und wird immer weitergetragen. Hattie war ein Mädchen, ein unter 10-jähriges Mädchen, lebte in Philadelphia in einem armen Viertel und war eines Sonntags, wollte sie in die Sonntagsschule, in die Kirche gehen. Und man hat sie nicht reingelassen. Man hat gesagt, du musst leider draußen bleiben, weil die Kirche ist zu voll. Und nun stand sie neben der Kirche, war am Weinen. Und der Pfarrer kam, also kam ein bisschen später, warum auch immer. Vielleicht musste er irgendwie noch essen oder es hat länger gedauert. Auf jeden Fall kam er etwas später, sah dieses Mädchen, ist zu ihr hingegangen, hat sie gefragt, was denn los sei. Und sie sagte, ja, ich darf nicht in die Kirche rein, weil die ist schon voll. Und er hat das Mädchen sich angeguckt und hat gesehen, dass sie ziemlich verlottert rumgelaufen ist, zerfetzte Klamotten hatte und hat gedacht, okay, der wahre Grund ist, man hat sie nicht reingelassen, weil sie so schmutzig war. Das hat man damals so gemacht, also wenn du zur Sonntagsschule gegangen bist oder in die Kirche, da hast du dich schön angezogen und wenn du nicht entsprechend gekleidet warst, ja, dann durftest du leider nicht mit rein und so auch diesem kleinen Mädchen, sie durfte nicht mit rein. Er hat sie dann an die Hand genommen, hat sie mit reingenommen, sie ist zur Sonntagsschule gegangen und so ist sie Woche für Woche wiedergekommen, hat irgendwann ihr Leben Jesus gegeben und war sehr begeistert davon, von dem, was sie dort erlebt hat. Und sie hat dann, und da gibt es dann die Unterschiede in den Geschichten, entweder nach 2 Jahren oder nach einigen Monaten, ist sie so schwer erkrankt, dass sie nicht mehr kommen konnte, dass sie letztendlich sogar gestorben ist. Der Vater oder die Eltern haben den Pfarrer gerufen, er möge bitte zu denen nach Hause kommen. Und das Mädchen wurde rausgetragen von ihrem Bett. Und das, was man gefunden hat, war ein Portemonnaie, ein kleines Portemonnaie mit einem Zettelchen drin. Und auch da gibt es wieder, ich erzähle jetzt beide Versionen, ja, entweder war es in einem Portemonnaie oder der Vater hat es direkt dem Pfarrer gesagt und hat gesagt, hier sind 57 Cent. Das ist das, was Hattie gesammelt hat in der letzten Zeit. Das ist das, was sie zurückgelegt hat. 57 Cent und ich soll es ihnen geben und ich soll ihnen sagen, dieses Geld soll dafür sein, dass unsere kleine Kirche größer wird, damit alle Kinder die Sonntagsschule erleben können. Dieses kleine Mädchen hat dieses bisschen gegeben und das hat den Pfarrer so bewegt, dass er am nächsten Sonntag sich auf die Kanzel gestellt hat und hat diese Geschichte erzählt und hat gesagt, diesen Traum, den dieses Mädchen hatte, das werden wir verwirklichen, das werden wir umsetzen. Er hat seiner Gemeinde gesagt, wir legen zusammen, wir werden sammeln. Er hat seine Diakone beauftragt. Er hat gesagt, wir haben den Traum von diesem kleinen Mädchen, wir werden das größer machen. Und diese Geschichte hat ein Immobilienmakler gelesen oder er hat sie mitbekommen. Und ist dann zur Gemeinde gekommen und hat gesagt, ich habe hier ein Grundstück, das kann ich euch anbieten. Mehrere 10.000 Dollar wert, damals eine Riesensumme. Und hat die Gemeinde gesagt, das können wir uns leider nicht leisten. Und er hat gesagt, das macht nichts. Für 57 Cent bekommt ihr es. Heute kann man sich die Gemeinde anschauen. Sie hat Platz für über 3.000 Leute. Es gibt eine Universität, wo Leute studieren können, Bibelstudium machen können. Es gibt Riesenräume für Sonntagsschule. Und an einem dieser Räume hängt das Bild von diesem Mädchen, von Hattie. Und immer wenn Leute langgehen und fragen, was hat das zu bedeuten mit diesem kleinen Mädchen, dann wird diese Geschichte erzählt von ihren 57 Cent, von dem, was ihr Herz bewogen hat, was sie eingebracht hat und wo Großes raus entstanden ist, von dem kleinen Büsschen. Und ich bin gespannt, von dem, was wir heute vielleicht zusammengelegt haben, von dem, was Gott dir aufs Herz gelegt hat, was du eingebracht hast, was Gott letztlich daraus machen wird. Weil es geht darum, Anteil zu haben an dem Herzen Gottes, an dem, was er letztlich umsetzen möchte. Und ich bin gespannt, was zusammenkommt, aber letztlich bin ich viel, viel gespannter aus dem, was daraus erwachsen wird. Was wird möglich sein aus dem, was Gott umsetzen möchte letztlich? Und wir stecken ja wir stecken gar nicht mehr mitten in der Predigtreihe, sondern wir sind am Abschluss unserer Predigtreihe. Kirche unplugged. Wir haben drauf geschaut, was ist der Kern von Kirche? Und letzte Woche hat Christian gepredigt, hat einen Gastsprecher da aus Wuppertal. Und das, was ich an Rückmeldung bekommen habe, war für viele, ja, sie haben ein Stück Zielrichtung fürs Leben bekommen, wo Leute Entscheidungen getroffen haben, auch für ihr Leben. Und wenn du es nicht gehört hast, hör es gerne nochmal nach. War nicht nur amüsant, sondern wo ganz viel drin gesteckt hat an Zielausrichtung, an Zielsetzung für dein Leben. Und heute möchte ich in ein Thema einsteigen. Ich habe es einfach mal natürlich, übernatürlich genannt. Erkläre ich vielleicht noch ein bisschen, logischerweise. Mit diesem Thema schießen wir zwar die Predigtreihe ab, aber eigentlich könntest du, wenn es um Kirche unplugged, wenn es um den Kern von Kirche geht, wenn du all das Äußere mal wegschneidest und nur auf den Kern schaust, dann gäbe es noch so manch ein anderes Thema. Das heißt, unsere Predigtreihe war nicht vollständig. Du könntest noch ziemlich lange drüber sprechen. Aber ich finde, dieses Thema ist einfach nochmal auch sehr zentral, sehr wichtig, dass wir uns Gedanken darüber machen, das mit reinnehmen. Warum habe ich es überschrieben mit natürlich, übernatürlich? Weil ich glaube, dass Kirche von ihrer Natur aus und in ihrer Natur übernatürlich ist. Ja? Also es ist ganz natürlich, dass sie übernatürlich ist. In Epheser 4 steht etwas dazu, dass die Gemeinde übernatürlich ist, weil Christus ihr Einheit schenkt. In Epheser 4 steht: Stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und so weiter und so fort. Die Gemeinde ist geschaffen, es ist nicht einfach ein Verein Gleichgesinnter, sondern es ist geschaffen durch Christus zu einer Einheit und deswegen ist sie übernatürlich. Wenn das nicht wäre, wenn Christus nicht wäre, wenn Christus nicht diese Einheit schaffen würde, wenn er nicht das Haupt seines Leibes wäre, wäre das hier einfach ein besserer Verein, wo wir irgendwie das Gleiche wollen, wo wir zusammen Lieder singen, wo wir uns sonntags einen netten Vortrag anhören und das war's. Aber dann wären wir nicht Gemeinde, wären wir nicht Kirche, wenn sie nicht durch dieses Übernatürliche, durch Christus geschaffen wäre. Worauf ich heute aber hinaus möchte, ist, dass Gemeinde in ihrer Natur, also in ihrem Handeln, immer auch übernatürlich unterwegs ist oder unterwegs sein sollte. Und jetzt kann man ja schon mal kurz reflektieren, wo sind wir denn übernatürlich unterwegs? Übernatürlich ist ja gleich, man hat eher so ein bisschen, das klingt so ein bisschen spooky oder das klingt so abgefahren, so abgedreht. Aber wo sind wir oder wo ist uns, sind wir persönlich oder wo sind wir als Gemeinde übernatürlich unterwegs? Und wenn meine These ist, es sollte natürlich sein, dass wir übernatürlich unterwegs sind, ja, dann steckt da vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch eine Spannung drin, wie wir es denn erleben. Und da möchte ich einfach einen kleinen Blick drauf schauen. Wir haben in den letzten Wochen immer in die Apostelgeschichte geschaut und haben dort geguckt, okay, weil das ja so die Blaupause, die Vorlage ist für die Gemeinde, was steckt da drin? Und da Ausnahmen die Regel bestätigen, habe ich gedacht, heute mal nicht. Heute gehen wir in das Buch der Könige. Aber auch in der Apostelgeschichte kannst du das nachlesen, dass dort immer etwas ist an Übernatürlichkeit. Ja, da ist zum Beispiel ein Petrus, der wird aus dem Gefängnis befreit und zwar gehen einfach die Türen auf, er wird von Engeln hinaus begleitet. Das war irgendwie schon ein bisschen übernatürlich. Oder Petrus und Johannes, die gehen am Tempel vorbei, dort ist ein Bettler, der sagt, hey, gebt mir doch ein bisschen Geld, gebt mir irgendwas zu essen, der bettelt sie an und Petrus sagt, hey, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi, steh auf und geh. Und dieser Bettler steht auf, wenn er geht. Und das ist etwas an übernatürlichem Wirken, was du in der Apostelgeschichte lesen kannst, was total normal war. Es war total natürlich, dass die Gemeinde Jesu und die Christen damals übernatürlich unterwegs waren. Und ich möchte mit euch aber jetzt in das erste Buch der Könige reinschauen. Dort wird berichtet von einem Propheten Elia. Vor ein paar Wochen habe ich schon mal was über Elia erzählt. Mich begeistert dieser Typ, der coole Sachen erlebt. Und ich glaube, da steckt ein bisschen was drin für uns, wo Gott heute auch was hineinsprechen möchte, wo er dich vielleicht auch herausfordern möchte, dir etwas zusprechen möchte. Es war so, dass Elia sich an einem Bach versteckt hat, weil er zuvor König Ahab, also dem Regenten damals, musste er leider die Botschaft bringen, hey, weißt du was, du und deine Frau, ihr bringt das Volk Israel in eine ganz verkehrte Richtung und deswegen wird es die nächste Zeit, solange bis ich es sage, nicht mehr regnen. Gut, in Oldenburg würden wir sagen, coole Botschaft, Elia, endlich, kein Regen mehr, Regenschirme beiseite lassen. Aber für die war das eine echt dumme Situation. Also ich meine so, okay, eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, vielleicht zwei Monate ohne Regen, völlig in Ordnung. Aber wenn das auf Dauer ist, dann kriegst du irgendwann ein Problem, weil dann trocknet alles aus und du hast nichts mehr zu futtern. Das ist die Folge. Du hast kein Trinkwasser mehr, du hast nichts mehr zu essen. Das war die Botschaft, die Elia Ahab rüberbringen durfte. Und damit hatte er ein kleines Problem, weil Ahab war stinksauer auf den Typen. Und deswegen hat Elia sich auf den Weg gemacht. Gott hat ihm gesagt, geh an den Bach Krit und versteck dich dort. Und er versteckt sich an diesem Bach und zur Winterzeit hat dieser Bach noch Wasser geführt. Und dann erlebt Elia ein bisschen ekliges Wunder, finde ich. Ja, also Wasser hatte er schon mal, schön klar, so ein Bach, ja, da kannst du gut raus trinken. Aber irgendwo muss ja noch Nahrung herkommen. Und Gott hat sich gedacht, weißt du was, ich schicke dir mal ein paar Raben vorbei. Und er hat gesagt, du Elia, ich versorge dich. Du bekommst morgens und abends bekommst du was zu essen. Und zwar Brot und Fleisch. Morgens und abends. Und das klingt so nett, ne? Aber wenn du reinziehst, so Raben oder Krähen, die sind ja so ähnlich. Ehrlich, ich find's voll eklig. Wenn die irgendwo ein Stück Fleisch fallen lassen, ich würde es nicht essen. Okay, wenn du ganz, ganz hungrig bist, vielleicht kommst du dann drauf. Aber das Verrückte ist, bei den Israeliten, die hatten die Gebote von reinen und unreinen Tiere. Und da hat Gott sich was bei gedacht. Er hat gesagt, hey, die unreinen Tiere, da besteht die Gefahr, dass ihr krank werdet, wenn ihr mit denen in Kontakt kommt. Deswegen dürft ihr die nicht essen, dürft ihr nicht anfassen und so weiter und so fort. Und da zählen diese Raben zu, weil Raben sind Aasfresser. Die picken auch die toten Karnickel von der Straße. Und deswegen hat Gott gesagt, lass die Finger davon. Und auf der, ja, das ist das eine Gebot Gottes. Und auf der anderen Seite hat Gott gesagt, hey Elia, ich versorge dich. Und da kommen Raben, diese unreinen Tiere, die versorgen dich. Jetzt könnte man ja fast denken, Gott, bist du irgendwie ein bisschen schizophren? So, da verbietest du das, da nutzt du das. Finde ich spannend. Also, dass Gottes Versorgung auf interessante Art und Weise kommt. Zumindest in dieser Sache bei Elia. Gottes Versorgung, und das kannst du dir schon mal hinter die Ohren schreiben, Gottes Versorgung kommt manchmal auf unerwartete Art und Weise. Auf übernatürliche Art und Weise. Wir haben vor einiger Zeit einen Verein gegründet, den haben wir auch schon mal vorgestellt, der heißt HOSA, Hoffnung Südliches Afrika. Und dort versuchen wir, also es ist fast wie eine kleine Missionsgesellschaft, Projekte in Südafrika voranzutreiben. Familie Sparke ist da so ein ganz großes Gesicht, oder Marco ist da so ein Gesicht von. Und so Projekte wie Seven Delan, was wir regelmäßig unterstützen, oder Sibongile, wo einige Patenschaften haben, sind so Dinge, die wir versuchen, dadurch voranzutreiben. Und in diesem Verein gibt es aber einen weiteren Missionar, der heißt René. Und der ist auch in Kapstadt tätig. Und einer von Renés Träumen ist, einen T-Bus oder einen modernen T-Bus zu haben, mit dem durch die Gegend zu fahren, in die einzelnen Townships und dort für Jugendliche etwas anzubieten. Also da kriegst du keinen Tee in einer schönen Ostfriesentasse, sondern da gibt's dann fette Musik obendrauf. Also das, was Jugendliche brauchen, so mit Graffiti angesprayt und all die coolen Sachen, was so ein T-Bus, so ein moderner T-Bus halt braucht. Richtig gut ausgestattet. Und ich glaube, dieser Bus kostet irgendwie 80.000 Euro aufwärts, irgendwie, also eine fette Summe. Und das ist aber ein so ein Traum. Und letztes oder vorletztes Jahr war er da und wir haben mit ein paar Leuten zusammengesessen. Und dann hat er uns gefragt, hey, könntet ihr noch ein bisschen Geld, Spendengelder für mich einzahlen? Weil ich habe kein deutsches Konto hier. Und wenn du Geld einzahlen willst, brauchst du ein deutsches Konto, um das dann nach Südafrika zu transferieren. Und dann haben wir gesagt, ja, klar, kein Problem, können wir machen. Wie viel ist das denn? Und er hat gesagt, ja, 21.000 und irgendwie ein paar Zerquetsche. Und dann denkst du, hä, wieso hat man denn 21.000 Euro am Bargeld dabei? Also, ja, er, dann meinte er, also er hat so zwei, drei Missionsabende gemacht, da konnten Leute eine Kollekte zusammenlegen, da sind so die 1.000 Euro und die paar Zerquetschten zusammengekommen, das kann man sich noch vorstellen. Und an einem Abend ist er nach Hause gekommen zu seinen Eltern, wo er hier in Deutschland gelebt hat, und die haben gesagt, hier ist was für dich abgegeben worden, eine Bibel, so schön mit Goldrand. Und dann hat er diese Bibel aufgemacht, reingeguckt, und einen 500-Euro-Schein rausgezogen. Und dann hat er weitergeblättert und hat noch einen 500-Euro-Schein rausgezogen. Und weitergeblättert bis zum 40. 500-Euro-Schein, 20.000 Euro, was jemand einfach so, wer auch immer, abgegeben hat, ohne Namen, ohne Spendenquittung. Hey, und auf einmal wird dieses Projekt Realität. Also ich denke, in den nächsten Monaten wird dieser T-Bus in Südafrika unterwegs sein und Menschen können irgendwo an Christus andocken, haben die Möglichkeit. Weil irgendjemand hat sich's aufs Herz legen lassen, 20.000 Euro in eine Bibel zu packen, um mal ebenso abzugeben. Gottes Versorgung ist übernatürlich und kommt auf verrückte Art und Weise. Übrigens ist es schwierig, ohne gültigen Personalausweis so viel Geld bei einer Bank einzuzahlen. Aber wir haben einen vertrauenswürdigen Hans-Jürgen, der kriegt das dann doch noch hin. Aber zurück zu Elia, da wollten wir ja eigentlich mal ein bisschen drauf schauen. Also Elia muss nach einiger Zeit weiter, Gott sagt ihm, hey, der Bach ist ausgetrocknet, geh weiter, dort wirst du dann von mir versorgt. Und das steht in 1. Könige 17. Da sprach der Herr zu Elia, steh auf und geh nach Zapat in der Nähe von Sidon und bleib dort. Ich habe dort einer Witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Lies mal erstmal so, ne? Lies mal meistens auch so drüber weg. Was hat Elia wieder gedacht? Glaube ich. Hey Gott, mit den Raben, das war schon skurril, ne? Aber wir haben Hungersnot und du schickst mich zu einer Witwe. Also Witwen waren die, die nichts hatten. Das war nicht einfach nur da, wo der Mann gestorben war, sondern Witwen waren die, die hatten keinen Penny. Es gab kein Sozialsystem, die konnten nicht selber arbeiten, die konnten irgendwo von den hinterlassenen Ähren, die irgendwo auf dem Feld lagen, davon konnten die sich ernähren. Und wenn das ganze Land schon in Hungersnot ist, ja, dann bleiben da auch keine Ähren mehr liegen. Also das war irgendwie das Unlogischste, überhaupt zu dieser Witwe hingeschickt zu werden, damit Gott ihn dort versorgt. Also wenn ich Gott gewesen wäre, ich hätte dir gesagt, hey, guck mal, du kennst da noch irgend so einen Ölscheich, geh doch mal dahin. Ja, dann nistest dich da ein, der hat da noch so ein bisschen Essen für dich über. Aber nein, Gott wählt einen total unsinnigen Weg, um zu versorgen. Und er schickt Elia los und sagt, hey, geh zu dieser Witwe. Lesen wir weiter, Vers 10. Also machte er sich auf und ging nach Zapat. Als er an den Toren der Stadt ankam, sah er eine Witwe, die Holz auflas. Und er rief ihr zu und fragte, würdest du mir einen Becher Wasser holen, damit ich trinken kann? Als sie sich auf den Weg machte, es zu holen, rief er ihr nach und bring mir bitte auch ein Stück Brot mit. Doch sie antwortete, so wahr der Herr, dein Gott lebt, ich habe kein einziges Stück Brot mehr. Im Topf ist nur noch eine Handvoll Mehl und im Krug nur noch ein kleiner Rest Öl. Ich habe gerade ein paar Zweige gesammelt, um diese Mahlzeit zu bereiten. Für mich und meinen Sohn. Wir werden essen und sterben.
Passt das?
Doch Elia sagte zu ihr, hab keine Angst, geh und mach, was du gesagt hast, aber backe mir zuerst einen kleinen Laib Brot und bring ihn heraus. Dann backe für dich und deinen Sohn. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf wird nicht aufgebraucht werden und das Öl im Krug nicht zur Neige gehen, bis zu dem Tag, an dem der Herr dem Land Regen schickt. Sie ging los und tat, was Elia ihr aufgetragen hatte. Und sie, Elia und ihr Sohn aßen viele Tage lang. Denn das Mehl im Topf nahm kein Ende und das Öl im Krug ging nicht zur Neige, wie es der Herr durch Elia versprochen hatte. Was mich daran begeistert ist, Gott scheint das Übernatürliche förmlich herbeizusehen. Gott wählt nicht den natürlichen Weg, sondern er wählt diesen übernatürlichen, diesen außergewöhnlichen Weg, um in diese Situation einzugreifen. Gott bringt die Witwe und Elia beide in diese prekäre Situation. Die war ja nicht richtig angenehm, damit sie auf sein Eingreifen angewiesen sind. Gott fordert die Menschen heraus, sich hier auf sein Wirken, auf sein übernatürliches Wirken einzulassen. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie oft lasse ich mich von Gott in Situationen führen und hineinstellen, in denen das Übernatürliche tatsächlich notwendig ist? Ich suche doch eher nach dem natürlichen Weg, oder? Nach dem Einfachen. Habe ich diese Offenheit, mich von Gott da hineinführen zu lassen, wo er regiert, wo es auf ihn ankommt? Lassen wir uns als Gemeinde auf solche Dinge ein, wo klar ist, eigentlich sind wir an dieser Stelle überfordert, wo es nötig ist, dass Gott etwas tut? Sind wir noch im natürlichen Bereich oder gehen wir schon, lassen wir uns auf das Übernatürliche ein, da wo es Gottes Ding ist, dass hier etwas passiert? Und es geht ja nicht darum, irgendwelche unüberlegten oder unklugen Dinge zu tun oder jetzt irgendwie wagemutig mit verbundenen Augen über die Autobahn zu rennen und zu sagen, hey Gott, wenn du mich, ne? Wäre doof, darum geht's ja gar nicht. Aber sind wir bereit, wenn Gott sagt, geh, auch zu gehen, auch wenn es unlogisch klingt? Und meine Botschaft, die ich euch heute mitgeben möchte, wenn du irgendwas mitschreiben möchtest, tu doch das, ist diese Botschaft. In unserer Kirche erwarten wir, dass Gott zu unserem Natürlichen sein Über hinzutut. Deshalb streben wir einen Lebensstil an, der göttlichem Wirken einen Weg bereitet. Wir erwarten, und das ist ja so formuliert, als würden wir es schon tun, ja, aber ich habe gelernt, so formuliert man Kompetenzen. Wir erwarten, dass Gott zu unserem Natürlichen sein Über dazu tut, damit Übernatürliches passiert. Und an der Stelle merkt man schon, das kommt beides zusammen. Gottes Über und unser Natürliches. Und das wird zu einem Übernatürlichen. Da gehe ich gleich auch noch ein bisschen drauf ein. Und zwar habe ich aus der Geschichte von Elia mal so 3 Punkte rausgezogen, wo ich glaube, was wichtig ist, vor Augen zu haben, wenn Gottes Über und unser Natürliches zusammenkommen soll. Und das erste ist, es beginnt immer bei Gott. Nicht wir Menschen denken uns aus, ja, wir würden jetzt gerne mal irgendwas Übernatürliches erleben. Irgendwie was spooky ist. Irgendwie, wo Gott uns in so einer Situation, so wie Elia, irgendwie weiterhelfen muss. Ja, und dann ziehen wir los und sagen, hey Gott, jetzt kannst du mal zeigen, wer du bist. Ja, und bringen uns selber in irgendwelche ungünstigen Situationen. Nein, Gott ist es, der ruft. Gott ist es, der schickt. Gott ist es, der beauftragt. Es beginnt immer bei Gott. Ganz fest hinter die Ohren schreiben. Ja, es gibt ja so Leute, die probieren dann lustige Dinge aus. Dann steht in der Bibel, ja, Schlangen und Skorpione können euch nichts antun. Und dann gibt es so lustige Leute, die meinen, ja, siehste, guck mal, steht da einfach so, lass nicht von der Schlange beißen. Ja, hat dann nicht so ganz geklappt. Weil sie meinen, sie müssten Gott herausfordern. Und Gott sagt, versuch mich nicht. Ja? Da, wo Gott konkret in dein Leben hineinspricht und dich ruft, da ist die Frage, lässt du dich rufen, bist du dann bereit zu gehen? Aber such nicht selber oder schaff nicht selber irgendwelche Situationen. Und andererseits ist es, glaube ich, auch wenn es heißt, es beginnt bei Gott, also nicht bei mir, dass Gott grundsätzlich auch in diesem übernatürlichen Bereich wirken will. Bei Elia heißt es, ich, Gott, habe die Witwe beauftragt, dich zu versorgen. Gott schenkt diesen Auftrag. Gott will an und mit seinem Volk handeln. Gott will mit seiner Kirche handeln, mit ihrem Natürlichen, mit seinem Übernatürlichen. In 1. Petrus 2 steht zum Beispiel, aber ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel. Nicht ein totes, was auf Stühlen sitzt, sondern ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes. Bist du ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes? Da, wo Güte Gottes kommt, ist etwas Übernatürliches mit dabei. Es beginnt bei Gott, wir sind sein Volk, an dem und mit dem Gott handeln will. Gott ist nicht irgendwie ein passiver Gott, der da sitzt und gerade irgendwie pausiert. Ja, der wartet irgendwie, dass die Zeit abgelaufen ist und dann ruft er alle in den Himmel, sondern Gott ist jetzt am Werk, jetzt mit dir will er in diesen übernatürlichen Bereich hineinwirken und mit uns als Gemeinde. Der zweite Punkt ist, es beginnt bei Gott, aber es schließt mein aktives Handeln mit ein. Gott schickt Elia ja nicht zur Witwe und sagt, hey, da ist schon alles vorbereitet, du brauchst dich nur noch an den Tisch setzen und dann könnt ihr essen. Das Über kommt dann hinzu, wenn unser Natürliches in die Waagschale mit hineingeworfen wird. Gott macht sich an der Stelle von uns abhängig. Er macht das in Kooperation mit uns, nicht alleine. Das ist ein Prinzip, was du immer wieder sehen kannst in der Bibel. Gott erwartet immer, dass du dein Natürliches mit einbringst, damit das Übernatürliche geschehen kann. Wir können das übernatürlich ja nicht machen, wir können es nicht erzwingen, aber ohne unseren Einsatz wird das Ganze auch nicht stattfinden. Und wenn wir bereit sind, das, was Gott uns schon anvertraut hat, wieder einzusetzen, dann werden letztlich Dinge möglich. Und bei der Witwe war das, was sie einsetzen musste, das letzte bisschen Hoffnung. Sie sagt, hey, ich habe kein Brot mehr, ich habe noch ein bisschen Öl und ich habe noch ein bisschen Mehl. Und das werde ich backen für mich und meinen Sohn. Das wird das Letzte sein, was wir essen. Und dann ist finito, dann ist vorbei. Aber vielleicht steckt da auch noch so ein bisschen Hoffnung drin. Noch einmal essen, vielleicht regnet es dann. Und jetzt erwartest du von mir, dass ich das Letzte gebe für dich, für irgendeinen dahergelaufenen Typen. Warum sollte ich das tun? Lassen wir uns von Gott im natürlichen Bereich so herausfordern, auch wenn es in den unangenehmen und schmerzhaften Bereich geht. Wasser zu geben war okay für die Witwe. Sie ist sofort losgelaufen, als er gesagt hat, hey, hol mir doch was zu trinken. War überhaupt kein Problem, aber als er gesagt hat, gib mir was zu essen, wo es in den schmerzhaften Bereich geht, wie viel Bereitschaft ist da noch da? Wie viel Bereitschaft ist bei uns da? Da ist sie sofort umgedreht und hat gesagt, ey, Moment mal, überfordere mich bitte nicht. Und wir kennen ja das Ende der Geschichte und sehen, okay, Gott versorgt letztlich, aber die Witwe wusste das nicht. Sie wusste nicht, dass Gott versorgen wird. Und das Wunder klingt so toll, aber weißt du was, wenn du dir vorstellst, du hast noch ein bisschen Öl, du hast noch ein bisschen Mehl und jetzt geht sie hin, weil ihr das gesagt hat, weil sie irgendwie vertraut und fängt an, dieses Brot zu machen. Und du merkst deinen eigenen knurrenden Magen, du siehst deinen Sohn, der nichts zu essen hat. Und du fängst an, dieses Brot zu backen. Das ist ein Prozess. Ein Brotbacken ist jetzt nicht so lange, aber ich glaube, dass so manch einer von uns vielleicht in so einem Prozess drin steckt, wo du merkst, es ist schmerzhaft, dein Natürliches zu geben. Aber wo die Vorhersage ist, Gott wird sein Übernatürliches hinzutun. Du siehst das Ende noch nicht, du steckst da noch nicht drin, das Wunder ist noch nicht geschehen. Gott hat sein Übernatürliches noch nicht dazu getan, aber du bist im Moment in diesem Prozess drin, dieses Brot zu backen. Und das zieht sich ganz schön lang und es tut weh, es ist in einem schmerzhaften Bereich. Und ich möchte an dieser Stelle einfach mal zusprechen, Gott wird ein positives Ende setzen. Das ist etwas, was mir heute Morgen so aufs Herz gefallen ist, zu sagen, es gibt Menschen hier in unserer Mitte, die sind gerade in diesem Prozess drin, ihr Natürliches zu geben, zu sagen, Gott, ich leg dir das hin, damit du dein Übernatürliches tun kannst. Du kannst das Ende noch nicht sehen, aber Gott wird dieses positive Ende setzen und er wird sein Über dazu tun. Gott stellt uns manchmal vor riesige Herausforderungen, die Einschnitte im Leben bedeuten können. Mann, das hat der Witwe was gekostet. Glaubensschritte heißen Glaubensschritte, weil sie Glauben voraussetzen. Das ist nicht immer alles sicher. Und ich hoffe, dass wir als Kirche unterwegs sind und mutige Schritte machen, den Schritt machen. Lass uns doch aufhören, im sicheren Bereich unterwegs zu sein. Ehrlich, ich möchte uns heute Morgen herausfordern, wenn wir erleben wollen, dass mehr möglich ist, dass Gott sein Unmögliches tut, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als diesen Schritt zu machen und auszutesten, ob Gott hält oder nicht. In Hebräer 11 heißt es, was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Du siehst es nicht und du wirst es erst erleben, wenn du den Schritt machst. Wenn wir unser Natürliches geben und das kann schmerzhaft sein, das kann richtig schmerzhaft sein. Wir träumen immer von den Wundern, von dem Übernatürlichen, dass Gott wirkt, dass da doch was passiert. Aber Gott macht das nur mit uns. Gott macht es nur, wenn du bereit bist, deinen Teil dazu beizutragen. Gott wird es mit uns als Gemeinde nur machen, wenn wir bereit sind, unseren Teil dazu beizutragen, unseren natürlichen Bereich. Und dann wird er sein Über hinzutun. Es ist nicht das Wissen, dass es so kommen wird oder ein Ausprobieren, weil man ja noch irgendwie die Sicherheitsrücklage hat. Hey, die Witwe hatte nicht noch hinten im Kämmerlein noch irgendwas drin. Und sagt, ja, wenn es nicht funktioniert, dann habe ich ja noch was. Bei Gott ist das nicht so ein Spielchen so, hey, du hast doch noch die Sicherheitsrücklage, da ist noch der doppelte Boden, da ist noch das Netz. Gott sagt, vertrau mir, mir sollst du vertrauen, nicht deiner Sicherheitsrücklage. Und auf der anderen Seite weiß Gott, was er unserem Glauben zumuten kann. Gottes Absicht dahinter ist nicht Spielchen zu spielen, sondern Gott hat eine Absicht hinter all diesen Dingen, wenn er sagt, ich will dein Natürliches und dann gebe ich mein Übernatürliches dazu. Gottes Absicht dahinter ist, dass dein Glaube, dein Vertrauen, mein Glaube, mein Vertrauen auf ihn wächst. Das ist Gottes Absicht hinter diesen Dingen. Es geht Gott nicht darum, irgendwelche spooky Dinge zu machen. Ich schicke mal wieder ein paar Raben vorbei. Gottes Absicht ist bei dem, er will eine tiefere Beziehung zu dir. Er will eine tiefere Beziehung zu mir. Darauf kommt es Gott an. Gott hat Menschen geschaffen, damit wir in Beziehung mit ihm leben. Dort, wo du das Empfinden hast, dass Gott dich in einem Lebensbereich herausfordert, dein Natürliches einzubringen, glaube ich, steckt häufig schon dieses Übernatürliche mit im Gepäck. Und ein dritter Punkt, finde ich, wird deutlich auch in dieser Geschichte von Elia. Und dort geht es um Prioritätensetzung. Gott zuerst. Ich finde, das wird sehr deutlich. Auch das hat etwas mit Gottes Grundabsichten zu tun. Gott checkt Prioritäten ab in unserem Leben. Stehe ich an erster Stelle? Im Alten Testament hat er gesagt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ey, da ist Gott eifersüchtig. Das macht Gott nicht mit. Und er checkt das ab. Habe ich Priorität in deinem Leben? Und auch das ist manchmal echt hart. Manchmal möchten wir eher die Happy-Clappy-Botschaft haben, ne? Aber Gott ist interessiert an dir. Wenn du dein Kind erziehst, tust du manchmal Dinge, dann fängt dein Kind an zu weinen. Ich hoffe nicht, dass du schlägst, aber wir setzen Jonathan manchmal vor die Tür, ja, also in den Flur und wir sind im anderen Raum. Eigentlich könnte er dann noch viel mehr Unfug machen, aber dann fängt er an zu weinen. Es tut mir leid, aber ich weiß, dass es für ihn besser ist. Und ich glaube, dass Gott manchmal auch diese Wege geht, die manchmal schmerzhaft sind, weil du hast ihm doch dein Leben gegeben, oder? Du hast gesagt, Gott, du bist mein Herr. Wir singen das manchmal so schön. Mein ganzes Leben gebe ich dir. Echt? 100%? Gott checkt das ab. Gott nimmt unsere Worte ernst. Steht Gott wirklich an erster Stelle? Ordnen sich andere Dinge ihm unter? Elia gibt der Witwe dieses Wort von Gott weiter. Das Mehl im Topf wird nicht aufgebraucht und das Öl im Krug wird nicht zur Neige gehen. Hey, das ist Gottes Versprechen an diese Witwe. Versorgst du meine Leute, kümmerst du dich um meine Sache, werde ich dich versorgen. Wenn du dein Natürliches gibst, werde ich mein Übernatürliches wirken. Wenn sie mit ihrem Natürlichen für Gottes Anliegen sorgt, das Priorität als Priorität setzt, sagt Gott, okay, dann stelle ich mich dazu. Ich glaube, wenn wir Gottes Anliegen zu unserem Anliegen machen, immer und immer wieder, und ich glaube, da kann man leicht von abgleiten, und ich glaube, dass es nötig ist, wie beim TÜV, alle 2 Jahre immer mal wieder hinzugehen, abzuchecken. Hat Gott Priorität? Ha? Gottes Sache hat das Priorität. Und es ist nicht schlimm. Gott ist nicht da und sagt, weißt du was? Ich habe gar nicht Priorität bei dir. Jetzt bin ich sauer und jetzt bestrafe ich dich. Das ist nicht Gottes Anliegen. Gott wünscht sich Beziehung. Und er sagt, komm, lass uns mal den Check machen und mal wieder Prioritäten ordnen. Ich glaube, wir können dann erleben, dass Gott versorgt. Vielleicht auf skurrile, unorthodoxe Weise. Und ich hoffe nicht, dass er irgendwelche Raben bei dir vorbeischickt. Aber dieses Versprechen gibt Gott. Wenn du ihm und seiner Sache Priorität einräumst, kümmert er sich um deine Sache. Matthäus 6 sagt Jesus das so klar. Wenn ihr für ihn lebt, also für Gott, und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Glauben wir das? Glauben hat was mit Nachfolge, mit Schritten zu tun, ohne zu wissen, ob es hält. Also lass uns doch unser natürliches Geben, damit Gott sein Über hinzutut und einen Lebensstil anstreben, der göttlichem Wirken diesen Weg bereitet. Und ich möchte uns jetzt einfach noch so eine Zeit geben, 5, 6 Minuten, das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen. Und ich möchte euch einladen, nehmt euch mal diese Zeit, diese 5, 6, meinetwegen 7 Minuten, auf Gott auszurichten. Hey, nur ihr und Gott, und zu hören, Gott, gibt es einen Bereich in meinem Leben, wo du mich herausfordern möchtest? Das können unterschiedliche Bereiche sein. Finanzen, aber das können auch ganz andere Bereiche sein, wo Gott Prioritäten abcheckt, wo Gott sagt, hey, habe ich erste Stelle? Oder wo er sagt, komm, wag doch mal den Schritt mit mir. Vielleicht einen kleinen Schritt, aber es ist ein Schritt. Nimm dir mal die Zeit und frag Gott mal, hey Gott, ist es dran, mich von dir herausfordern zu lassen? Ist es irgendwo dran, mein Natürliches zu geben, damit du dein Überwirken kannst? Oder vielleicht stehst du auch gerade an so einem Punkt und sagst, ich bin voll in diesem Prozess drin, ich gebe hier mein Natürliches. Gott, wo bleibt dein Über? Wo bist du in dem? Und dann nimm dir auch diesen Moment, von Gott abzuchecken, dir eine Bestätigung von ihm zu holen. Ich glaube, dass Gott spricht. Wir glauben, dass Gott auch heute in dein Leben hineinsprechen kann und möchte. Dass Gott jemand ist, der mit uns kommuniziert. Und vielleicht ist es auch so, dass Gott andere Menschen dazu benutzt. Und wenn du sagst, okay, weder 1 noch 2, diese Zeit ist nicht für mich, ich frage Gott im Moment nicht, wo die Herausforderung ist, oder ich stecke auch gerade gar nicht drin, dann lass dich doch gebrauchen als jemand, der Zuspruch oder einen Impuls für jemand anders mitnimmt. Nimm mal diese 5, 6 Minuten, hör auf Gott, ob der Heilige Geist dir etwas gibt, wo du merkst, das ist nicht für mich und da steckt etwas Göttliches drin. Das könnte Impuls für jemand anders sein. Dann lade ich dich ein, da vorne liegen so Kärtchen, schreib mal diesen Impuls auf. Und dann heftest du das an die Wand und so haben andere Leute die Möglichkeit, nach dem Gottesdienst da mal lang zu laufen und zu gucken, ist da ein Impuls, der direkt in mein Leben hineinspricht? Und dann können sie das nämlich direkt mitnehmen, dieses Kärtchen, als ein Zeichen davon, hey, Gott ist dabei. In meinem Prozess, da wo ich gerade drin stecke, oder in der Herausforderung, die gerade ansteht. Steht gerne dazu auf, schießt eure Augen, lasst euch auf Gott ein, oder wenn du sitzen magst, bleib sitzen. Aber nimm dir kurz diese Zeit und hör auf Gott.